Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Band von Band 1, der erschien 1991 noch unter der alten Redaktionskommission. Und das musste alles aufgearbeitet werden, um das Projekt zu verwirklichen, was eigentlich schon 1930 in Angriff genommen worden war, damals im Marx-Engels-Institut in Moskau, wo überlegt wurde, man müsste doch die französische Ausgabe von Band 1 des Kapitals in viel stärkerer Weise berücksichtigen, als das Engels gemacht hatte in seiner vierten deutschen Ausgabe von 1890. Das Projekt damals ist leider nicht realisiert worden. Der Projektvorschlag lag da. Der Direktor wurde 10 Tage später verhaftet, später auch erschossen. Also insofern eine sehr tragische Geschichte. Das musste auch aufgearbeitet werden. Und es musste entgegen der allgemeinen oberflächlichen Engelskritik wirklich mal solide nachgefragt werden, untersucht werden, was hat er denn nun gemacht und was hat er nicht gemacht. Das hat einige Zeit gekostet. Ich hatte auch nicht die Idee, dass ich 20 Jahre daran sitzen würde.
Ja, das war ja schon mal eine klare Ansage, was den Aufwand betrifft. Jetzt fragt man sich natürlich, worin besteht der Vorzug oder um es in Marx'schen Termini auszudrücken, worin besteht der Gebrauchswert der neuen Textausgabe? Wie würdest du den umreißen?
Also, der Gebrauchswert liegt natürlich zu 95% unverändert vor. Das würde ich schon sagen. Also es ist keine weltumstürzende Neuausgabe, aber es ist eine neue Textausgabe, die, so hoffe ich jedenfalls, einige Vorzüge gegenüber der Landläufchen hat. Es gibt 2 Landläufchen. Die eine ist die von Korsch, 1932 erstmals herausgegeben und bis heute immer noch im Buchhandel. Die andere von Engels, 1890, bis heute natürlich in den MEW, die berühmten blauen Bände. Der Vorzug der neuen Textausgabe dürfte sein, dass tatsächlich das vorgenommen worden ist, was Marx von seinen Übersetzern verlangt hat. Einen genauen Vergleich der deutschen und der französischen Ausgabe, weil er der Meinung war, dass in der französischen sehr vieles viel besser dargestellt sei. Nicht nur Neues hinzugesetzt, sondern auch besser dargestellt. Und das schlägt sich natürlich in der neuen Textausgabe insofern wider, dass wer sie vergleicht mit der Engelschen, doch finden wird, dass einiges im Ablauf der Geschichte innerhalb der Kapitel und so weiter sehr viel logischer, stringenter dargestellt ist. Denn das war das, was Marx nach meinem Dafürhalten in der französischen Ausgabe wirklich verbessert hatte. Und da hat der Engels Kritik durchaus ernst genommen gehabt, die er nämlich in der zweiten deutschen Ausgabe noch nicht ganz so ernst genommen hatte, dass man von einem Punkt zum anderen plumpst.
Könntest du das noch ein bisschen präzisieren, wo die Unterschiede eigentlich sind? Warum zum Beispiel das Verhältnis, warum in der französischen Ausgabe Sachen anders dargestellt sind, als es in der Ursprungsfassung der Fall war?
Das hängt natürlich auch mit den Erkenntnisfortschritten von Marx zusammen. Obwohl ja nicht so eine große Zeitdifferenz zwischen den beiden Ausgaben existiert, nicht? Also die französische ist 1974 im Grunde abgeschlossen, die deutsche 1972. Aber alleine wenn ich mir ansehe, wie er doch schon in der französischen Ausgabe von einem gewissen eurozentristischen Blick abweicht und beginnend mit dem Vorwort, was er keineswegs unverändert gelassen hat in der französischen Ausgabe, eben darauf hinweist, ja, dass wenn der industriellen Entwicklung gefolgt wird, dann ist England natürlich das Modellfall, der Modellfall. In der deutschen Ausgabe schreibt er einfach nur, England ist der Modellfall. Und dasselbe findet sich in Bezug auf die ursprüngliche Akkumulation, wo er also auch sehr klar macht in der französischen Ausgabe, dass es auch andere Möglichkeiten, historisch andere Möglichkeiten gibt und gegeben hätte. Und das deutet natürlich einen veränderten Blick auf die außereuropäische Welt an. Wir wissen ja, dass zu Recht sein eurozentristischer Blick die sogenannten geschichtslosen Nationen, die ja nicht nur bei Engels vorkommen, sondern genauso auch bei Marx, dass diese Kritik, obwohl sie damals gar nicht geäußert wurde, aber er hatte ein sehr feines Gespür dafür, dass er dort einiges ändern musste. Hinzu kommen natürlich zahlreiche Veränderungen, die Marx, die Engels schon in seiner Ausgabe übernommen hatte, nicht also die klare Differenzierung zwischen Konzentration und Zentralisation des Kapitals, was für die meisten Leute bis heute ein identischer Ausdruck ist, obwohl es also bei Marx einen gravierenden Unterschied zwischen Konzentration und Zentralisation des Kapitals gibt, die Rolle der Aktiengesellschaften und so weiter, all das hatte ja Engels schon übernommen, aber anderes eben nicht.
Gut, und dann gibt es aber noch ein paar, sage ich mal jetzt, praktische Dinge, die du, glaube ich, in dieser Ausgabe besonders für wichtig gehalten hast. Das ist die Frage, wie man eigentlich mit diesen von Marx sehr zahlreich eingefügten Anmerkungen umgeht und auch die Frage, wie das mit den Originalzitaten ist. Also ich kann mich an meine frühe Marx-Lektüre vom Kapital erinnern, dass ich dann da doch manchmal Mühe hatte, sozusagen diese Zitate zu checken.
Ja, also da muss ich sagen, Marx hat seine Fußnoten ja nicht nur dazu benutzt, die Literatur anzugeben, die er zitiert hat, sondern er hat teilweise seitenlange Fußnoten gehabt. Und das erschwert natürlich die Lektüre außerordentlich. Was macht man nun? Ich habe diese Fußnoten natürlich kleiner gesetzt, sehr genau unterscheidbar vom Text, vom Haupttext. Ich habe sie in den Text hineingesetzt, aus dem einfachen Grunde, dann haben sie eine Chance wahrgenommen und gelesen zu werden. Ja, dasselbe trifft auf die Verwendung von, die ja durchgängig bei ihm ist, von englischen Maßen. So, und wenn ich lese in der MEW oder wo auch immer, ja, also Schlafzimmer 3 Fuß, 6 Zoll lang und 3 Fuß und 1 Zoll hoch. Damit kann heute niemand in Deutschland etwas anfangen. Da muss also, und man kann das natürlich in der Weise machen, dass man dann hinten ein Verzeichnis der Maße und Gewichte hat, was von 95% der Leute nicht zur Kenntnis genommen wird. Nicht? Anders ist es, wenn man in Eckchen Klammern als Bearbeiter hinzusetzt, also Schlafzimmer 1,80 hoch, 2,40 breit, 3,20 lang. Ja, das wird dann noch wahrgenommen. Nicht? Dann kommt hinzu, dass ich versucht habe, eine wirkliche Zweiteilung vorzunehmen. Insofern, das, was der Leser, und ich spreche jetzt hier also im generischen Maskulinum, was der Leser braucht zum Verständnis, das sollte er auf der Seite finden. Das heißt also erstens die Literaturangaben und zweitens die historischen notwendigen Erläuterungen, sofern notwendig. Und völlig klar separiert von marxischen Text, aber eben nicht in irgendwelchen 3 Dutzend Apparaten hinten versteckt. Damit das alles seine solide Sachlichkeit und Richtigkeit hat, gibt es natürlich einen historisch-kritischen Apparat, der aber hier hinten auf einem USB, auf einer USB-Card steht, aus dem einfachen Grunde, sonst wäre es ein zweiter Band geworden, die Ausgabe wäre unbezahlbar geworden. Und das war ein ganz wesentlicher Grund für mich, das so zu arrangieren, weil wer sich dieser Mühe unterziehen will, nun gut, der liest das Buch als Printausgabe und guckt auf den Bildschirm, um die Varianten zu verfolgen, die Korrekturen und so weiter. Sonst, wem daran nicht gelegen ist, nun gut, der hat die Buchausgabe zum Preise von 1980 und wird das hoffentlich mit Nutzen lesen.
Ja, wie gesagt, wir müssen, du hast mir jetzt leider Gottes schon in deinen Antworten zwei der Fragen, die ich jetzt improvisierterweise aufgegriffen habe, vorweggenommen. Aber vielleicht kannst du noch mal ausführen, was jetzt in dem historisch-kritischen Apparat eigentlich alles enthalten ist. Ich meine, der hat noch mal, ist noch mal deutlich umfangreicher als das Originalwerk. Und vielleicht solltest du auch noch mal erwähnen, dass du dich der Mühe unterzogen hast, auch für Leserinnen und Benutzerinnen, die die traditionellen Ausgaben haben, also sag ich mal die MEW, die Mega oder wegen meiner auch die Korsch-Ausgabe, die ja kaum noch so richtig zugänglich oder nur schwer zugänglich ist.
Die kannst du für 7,95 kaufen, mein Lieber, in jedem Ramschladen. Leider.
Gut, also, aber das da sozusagen, also wie du gedacht hast, wie man den Leuten dann auch ein Angebot macht, das mit der neuen Textausgabe in Verbindung zu bringen. Ja. Ich baue dir jetzt gerade eine Brücke.
Ja, das ist richtig. Ich kann ja, ich muss ja davon ausgehen, dass viele Leserinnen und Leser das Kapital schon in anderen Ausgaben gelesen haben. Und sie haben natürlich keine Lust, wenn sie überhaupt das Buch kaufen, was ich sehr hoffe, da haben sie keine Lust, das alles nochmal genau durchzugehen. Und ich habe also hinten eine Konkordanz der üblichen Ausgaben gemacht. Das heißt also, jeder, der
so sieht das auch
nachsehen möchte, was er da in seiner Dietz-Ausgabe oder in der KMA von Liebert und Kautsky angestrichen hat, ob er das hier wiederfindet oder nicht. Das ist also in einer Konkordanz erfasst, sodass also der Zugang durchaus leichter ist. Die andere Frage des historisch-kritischen Apparates, also da ist all das vereinigt, was an Varianten, Abweichungen in den marxischen Texten und den engelschen von 1867 bis 1890 vorhanden gewesen ist, einschließlich der Nebenarbeiten, wie ich das mal nennen möchte, die Marx geleistet hat, in Vorbereitung der zweiten Ausgabe, in Vorbereitung der französischen Ausgabe, ja, die Eintragungen in seinen Handexemplaren, aus denen man einiges ersehen kann. All das ist in dem historisch-kritischen Apparat von 940 Seiten. Also er ist nicht so viel umfangreicher.
Ja, sind über 100 Seiten mehr.
Ja, das ist allerdings wahr. Und die 100 Seiten weniger, das war das Glück für diesen Band, denn mit 940 wäre es wahrscheinlich etwas schwierig geworden. Du hattest da noch eine Frage dazu.
Nee, das war...
Das war's, ja? Aha.
Also was eigentlich der, was da drin ist, das hast du ja jetzt schon erläutert.
Und nicht nur das, nein, es kommt noch ein Moment hinzu, was sehr wesentlich ist bei dem guten Marx, dass nämlich die Quellen, soweit ermittelt, auch tatsächlich angeführt werden. Nicht nur in den Fußnoten, in der Printausgabe, wo also jeder, der die Marx-Ausgaben hat, wird sofort sehen, ach, das hat er daher und das hat er daher, weil es wurde vorher nie in den Anmerkungen angegeben, nicht? Sondern auch zur Vergewisserung der Originaltext der zitierten Quellen. Und da Marx die Angewohnheit hatte, zuweilen aus dem Kopf zu zitieren, kann man sich vorstellen, dass es da einige Abweichungen gibt, die dann eben anzumerken waren. Natürlich konnte schlecht der Text geändert werden, aber es musste wenigstens angemerkt werden, schon der Gerechtigkeit halber gegenüber den zitierten Autoren.
Ja gut, das ist, also um das im Klartext zu sagen, Marx hat manchmal ein bisschen fluschig zitiert. Ja. Und du hast dich der Mühe unterzogen, das fand ich jedenfalls bei der Bearbeitung doch sehr bemerkenswert, zumal es auch ein paar richtig, sag ich mal, Kernsätze gibt, die man immer wieder gerne zitiert am Anfang. Und dann stellt sich heraus, das ist eigentlich doch ein bisschen anders gelagert. Kannst du da vielleicht ein, zwei Beispiele nennen, damit das mal so ein bisschen illustriert ist?
Ja, also es gibt die Feststellung von Marx, dass die Frage nach der Länge des Arbeitstages viel wichtiger sei als die von Peel, dem damaligen englischen Finanzminister, gestellte Frage, was ist ein Pfund? Also was ist ein Pfund Sterling? Nicht? Und wenn man dann nachliest, erstens in der Debatte selbst, zweitens in dem Exzerpt, was Marx völlig korrekt über diese Debatte gemacht hatte, drittens seinen Kommentar in der Kritik der politischen Ökonomie von 1859, und dann eben das im Kapital, dann stellt man fest, na, der gute Peel mag ja in vielem Unrecht gehabt haben, aber er hatte eine sehr sinnvolle Frage gestellt, nämlich er hatte seine Kontrahenten gefragt, was denn ihr Pfund wert sei. Und das ist nun eine sehr berechtigte Frage gewesen, nicht? Und Marx hatte, wie gesagt, korrekt exerpiert, dann hatte er kommentiert in der Kritik und da sozusagen angehängt die Frage, was ist ein Pfund? Ja, obwohl er also vorher das andere korrekt zitiert hatte. Und dieser Nachklapp, was ist ein Pfund, der in dem Falle sozusagen zulässige Zuspitzung in der Polemik war, das war das Einzige, was ihm im Kopf geblieben war und was dann in die Note kam. Ja, andere sehr schöne Stelle ist natürlich der berühmte Dante im Vorspruch. geh deinen Weg und lass die Leute reden, der basiert auf einem Druckfehler. Der Meister bei Dante sagt geradezu das Gegenteilige. Folge mir und lass die Leute reden. Das lässt sich also sehr schön verifizieren. Der Druckfehler fand tatsächlich statt in einer Kurzbiografie Dantes von 1826. Der wurde zwar in den Errata hinten korrigiert, aber die Errata hatte Marx nicht zur Kenntnis genommen. Wohl auch deshalb, weil dieser Spruch so klassisch auf ihn selber zutraf. Ja, und so lässt sich manches bei dem guten Marx entdecken.
Ja, also insofern, also mir ging das jedenfalls so bei der Lektüre, also die Originallektüre des Textes, habe ich mir natürlich gespart, weil ich vieles davon erkannte, aber diese entsprechenden Anmerkungen, die haben dann doch bei mir häufig zu sehr Interesse, also zum ja, Lächeln geführt und auch interessante sozial- und kulturelle Aspekte mir vergegenwärtigt, die man bei der Kapitalkurslektüre sonst überlesen hat. Also insofern hört das auch mit zu dem, was ich vorhin gebrauchswert gesagt habe. So, wir haben noch 6 Minuten. Meine improvisierten Fragen sind vorbei. Vielleicht haben Sie noch eine Frage. Oder hat aus dem Publikum noch jemand eine Frage? Oder du möchtest noch ein Schlusswort reden?
Nein, Schlussworte gibt's nicht. Schon gar nicht zum Kapital. Das ist ein Work in Progress.
Aber hat jemand eine Frage? Man kann sie jetzt stellen, dann ist er weg. Gut, das ist nicht der Fall. Dann bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit. Weise nochmal darauf hin, also wer reingucken möchte, kann das bei uns am Stand E408. Dort ist auch das Buch von Jürgen Bönig über Karl Marx in Hamburg. Eine sehr interessante, witzige Geschichte, die wir als Hamburger Verlag natürlich auch ganz gerne gemacht haben, weil natürlich ist man stolz, dass das Buch in Hamburg verlegt wurde. Aber die Stadt hatte bis vor kurzem nicht mal den Nerv, eine Plakette an der Stelle anzubringen, also wo der Verlag war. Und das ist mitten in der Innenstadt. Das ist jetzt Gott sei Dank aufgrund von Privatinitiativen erfolgt. Und bei der Recherche über diese Frage hat der Autor dann festgestellt, dass Marx nicht nur einmal in Hamburg war, um den zweiten Teil des Manuskriptes abzuliefern, sondern dass er insgesamt 5-mal in Hamburg war. Und da ist er dem natürlich auf die Spuren gegangen, was er da eigentlich gemacht hat. Also wer Lust hat, da das ist sehr amüsant auch zu lesen. Wer Lust hat, kann das auch gern bei uns am Verlag einsehen. Vielen Dank.
Ja. Bitte, bitte. Ich wollte doch gleich mal die Konkurrenz begrüßen. Hallo? Hallo?
Leider ist der Schluss nicht gekriegt, weil ich nichts gewusst habe, dass du da vorne bist.
Ja.
Ja.
Ja, es ist. Ist deine Grenze.
Vielleicht bleibst du ja noch ein bisschen.
Schade, dass ich da nicht dabei bin.
Na, hast du schon.
Ich hab's gut.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.